Ich für mich habe den Schluss gezogen, dass wahrscheinlich in keiner anderen Firma, schon gar nicht irgendwo in einem Lehrbuch, in einer so kurzen Zeit eine Transformation in Extremis zu begleiten gibt und somit auch Learnings und Erfahrungen können gesammelt werden. Und darum habe ich gesagt, mal, ich wette das. Für mich selber, aber auch für das Unternehmen, für die Geschichte. Und ich glaube, da haben wir jetzt gemeinsam so einen schönen Weg gefunden.
Willkommen zum Podcast Stefan und Stefan. Kompromisslos ehrlich, mit Humor und der nötigen Portion Biss. Persönliche Perspektiven und knallharte Insights mit dem
Stefan Eckenberger
und dem Stefan Vogler.
Heute am 28. Februar 2025 schließt das älteste Warenhaus der Schweiz für immer seine Tore. Es schreibt Geschichte und es ist Geschichte. Mit dem HWZ-Podcast reden wir mit unserem Gast, Reto Brecker, dem letzten CEO von Jelmoli. Bisher ist mit ihm sehr viel über die Schliessung geredet worden. Wir werfen aber einen Blick auf die viel speziellere Phase, nämlich nach der Ankündigung bis zur heutigen Schliessung.
Ja, Reto, heute beschliessest du also die Jelmoli geschichtsträchtige Aufgabe. Ich kenne niemanden, der so eine anspruchsvolle Mission schon je in seinem Leben geleitet hat. Was geht dir im Moment gerade so durch den Kopf?
Ja, im Moment ist es sicher eine Mischung zwischen Demut und Stolz für das, was wir erreicht haben in den letzten 24 Monaten. Ganz offen gestanden, auch ein bisschen müde am heutigen Tag. Und in dem Sinn, glaube ich, ist es auch so ein bisschen ein Querschnitt durch das, was wir alles miteinander erlebt haben.
Jetzt, die Schliessung ist ja das eine. Aber das Daherführen ist ganz was anderes. Und da würde es uns natürlich interessieren, wie hast du das gemacht mit den Mitarbeiterinnen, mit den Mitarbeitern, emotional die Stabilität herbringen und das gemeinsam, wenn man so etwas salopp sagen darf, den Karren ziehen, bis dass es dann absehbar ist, dass es fertig ist.
Ich glaube, die spezielle Ausgangslage war, dass wir effektiv die zwei Jahre Zeit hatten. Wir haben verschiedene Aufgabenstellungen gehabt. Zum einen haben wir das Tagesgeschäft dürfen aufrechterhalten, was schwierig genug ist im Retail. Und haben natürlich da auch planerisch, konzeptionell sehr stark dann in das letzte Quartal oder ich sage jetzt in die letzten Monate auch investiert. Und wir haben dann die Triage gemacht. Einerseits natürlich durch das Tagesgeschäft, das wir hatten, haben wir ganz viele laufende operative Themen dafür begleiten. Ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, eben, wie du auch gesagt hast, Mitarbeiter auf die Reise mitnehmen. Ich habe relativ schnell die Organisationsform verändert, die ich übernommen habe. Wir sind schneller, wir sind direkter, wir sind agiler geworden. Ich habe sehr stark auch auf den Wert gelegt auf die Information. Ich habe selber Videos, die ich so produziert habe, zusammen mit unseren Lernenden, Social Media. Wirklich eine lässige Geschichte, relativ einfach. Einfach auch in der Botschaft. Aber mir war wichtig, dass jede von unseren Mitarbeitern zur gleichen Zeit die gleichen Informationen hat. So bin ich präsenter gewesen, habe dann auch ganz viele Townhall-Meetings gemacht. Was wollte ich damit sagen? Ich glaube, es ist einfach wichtig, die Veränderung zu begleiten, aktiv auch zu führen. Und man darf nicht vergessen, die Leute, die haben alle Dekaden von Retail-Erfahrung, die sie mitgebracht haben. Und teilweise ist es einfach auch so, dass das von heute auf morgen 180 Grad dreht. Aufgaben, die ich gemacht habe, sind aufs Mal nicht mehr wichtig. Wir haben eine Klarheit gehabt im Auftrag. Wir haben aber auch eine veränderte Ausgangslage gehabt. Und das ist, glaube ich, eine Challenge gewesen für uns als Management, aber natürlich auch für jede einzelne Persönlichkeit. Ich darf nicht vergessen, es hat jedes ein spezielles Schicksal dahinter gehabt, nämlich, dass er gewusst hat, ich habe eine Haltbarkeitszeit da drin. Und da hat jeder für sich dann müssen definieren, ist sie ein bisschen länger oder eben nicht.
Ja, als Leader vorneweg gehen in so einer Situation erfordert natürlich wahnsinnig viel, das ist klar, oder? Du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt gehabt, was man so aus dem Leadership eigentlich kennt, oder? Kommunikation natürlich eben und einem von allen und so weiter. Gibt es weitere Leadership-Erkenntnisse, die dir geholfen haben, eigentlich die Zeit zu bestehen?
Gewisse Sachen, die habe ich natürlich auch in der Vorbereitung ein bisschen anders eingeschätzt, als sie effektiv eingetroffen sind. Wir haben immer in Szenarien gearbeitet. Ich glaube, das war wichtig. Wir haben uns auf alles können vorbereiten. Das hat Stabilität, das hat auch Vertrauen gegeben durch die Mitarbeiter und hat uns geholfen, durch den schwierigen Rollercoaster von den einzelnen Phasen so die Leute mitzunehmen, zu motivieren, im richtigen Augenblick auch wieder vielleicht ein bisschen zu stimulieren. Und was ich für mich einfach gelernt habe, ist zuhören. Ich glaube, zuhören ist etwas vom Wichtigsten gewesen, weil es gibt ja auf jedes Thema verschiedene Perspektiven. Das ist bei den Mitarbeitern so, ist aber auch bei den Marken so. Ich darf nicht vergessen, wir haben als Jelmoli über 1000 Marken im Portfolio gehabt. Und wenn die Botschaft kommt, dass es so keine Zukunft mehr gibt und die Schliessung ansteht, da hat es natürlich viele, je nach Positionierung, die dann relativ schnell haben wollen rausgehen. Und auch da Leadership gefragt mit den Lieferanten, mit den Marken an den Tisch sitzen. Ich komme wieder zurück aufs Zuhören, mal verstehen ihre Perspektive, was sie eigentlich als wichtig empfinden. Und ich kann euch sagen, es ist bei 1000 Marken eigentlich wirklich auch mannigfältig und sehr, sehr breit. Und ich glaube, das ist auch toll gewesen, um dann gemeinsame Lösungen zu finden.
Du hast Szenarien genannt, ihr habt euch vorbereitet mit Szenarien. Hat es irgendetwas gegeben, wo du dich zurückerinnern kannst, wo ihr in einem Szenario eben nicht vorgedacht habt und wo dir geblieben ist?
Vielleicht weniger jetzt das Szenario per se. Was aber war, ist das Thema der Fluktuation. Es war etwas, wo ich wahnsinnig Respekt hatte davor, dass wir, ich habe das immer Brain Drain genannt, die DNA von Jelmoli werden verlieren und somit auch das Leistungsversprechen, das wir ja tagtäglich noch haben wollen liefern, so aufrechterhalten können. Und wir haben jedes Jahr, also im 23 wie im 24, eine Fluktuation von 45% der Mitarbeiter. Und wie ich gesagt habe, initial war das meine grösste Angst, mein grösster Respekt, dass wir dort einfach nicht mehr das abliefern können, was erwartet wird. Was sich aber dann erwiesen hat, und das war wirklich spannend, jeder Mitarbeiter, wir haben dann an der Verkaufsfront eigentlich jeden nochmal neu ersetzt, jede Stelle entsprechend nochmal so ausgeschrieben. Also wir sind zwischenzeitlich wahrscheinlich einer der grössten Recruiter auf dem Platz Zürich gewesen. Aber jeder Mitarbeiter, der gekommen ist, ist gekommen mit der Tatsache, mit der Vertrautheit, dass das Unternehmen schließt, ist mit einem positiven Mindset, mit einem Spirit gekommen. Und man kann die Emotionen ja nicht nur als Management verordnen, sondern was ist jetzt passiert? Jetzt ist es aufs Mal von der Basis gekommen. Das hat einen Kit gegeben, das hat eine Stärke gegeben und eine Grundentwicklung, die ich so nie für möglich gehalten hätte, dass das in einer so kurzer Zeit entsprechend dann auch die Stabilisierung ergibt. Und ja, rückblickend muss ich sagen, ist es eigentlich fast gut gewesen, haben wir so eine höhere Zahl Mitarbeiter dann nochmal dürfen austauschen.
Ich bin noch hängen geblieben, wo du gesagt hast, wo ich übernommen habe. Du bist ja nicht 10 Jahre vorher vor der Ankündigung schon CEO gewesen, sondern du hast ja eigentlich nach der Ankündigung übernommen oder mit der Ankündigung. Oder wann hast du übernommen?
Das ist richtig, ja. Kurz vor der Ankündigung, wir haben das natürlich...
Ah, das macht doch Sinn, oder? Nach dem Motto, ich habe ein Ablaufdatum oder ich sage es noch gröber, Verfalldatum. Das macht es spannend. Ich komme noch kurz für eine gewisse Zeit. Warum hast du das gemacht?
Wie jeder einzelne Mitarbeiter habe natürlich auch ich mir die Frage vom Purpose müssen stellen und sagen, will ich mir das antun? Wieso möchte ich das wirklich machen? Das darf man, glaube ich, auch sagen. Was bringt es mir persönlich und was will ich auch dem Unternehmen noch mal so unterstützen geben in dieser Phase? Und ich für mich habe den Schluss gezogen, dass wahrscheinlich in keiner anderen Firma, schon gar nicht irgendwo in einem Lehrbuch, in einer so kurzen Zeit eine Transformation in Extremis zu begleiten gibt und somit auch Learnings und Erfahrungen können gesammelt werden. Und darum habe ich gesagt, mal, ich wette das. Für mich selber, aber auch für das Unternehmen, für die Geschichte. Man darf nicht vergessen, es ist über 190-jährig und wir haben ganz viele Mitarbeiter, die seit Dekaden dabei sind. Und glaube, da haben wir jetzt gemeinsam so einen schönen Weg gefunden.
Und du hast noch gesagt, wir, du hast im Plural geredet, haben wir geschaut und haben wir auch, wenn es nötig war, stimuliert. Wer war wir? Hast du ein Team gehabt, einen Stab oder hast du das separat zusammengesetzt? Wer ist wir?
Ja, wir haben die Organisation, wie gesagt, ein bisschen reduziert, ein bisschen schneller gemacht, ein bisschen pragmatischer auch. Also insofern rein nominell sind wir einfach weniger Leute innerhalb vom Management gewesen. Und dann habe ich aber auch die Organisationsform geändert in eine Projektorganisation, weil ich gewusst habe, eben, es hat einfach jeder seinen Zuständigkeitsbereich. Und insofern haben wir da ein Viererteam gehabt, meine HR-Verantwortliche, der CFO plus PMO, also wirklich jemand, der sich dann da ums Projektmanagement gekümmert hat. Und das ist so ein bisschen das Kernteam, das da der Backbone war von dieser ganzen Übungsanleitung.
Ich hake noch nach, wie du gesagt hast, Kommunikation ist ganz ein wichtiger Teil und das Zulassen, Kommunikation ist nicht in dem Kernteam drin gewesen. Das heisst, du hast selber Kommunikationsaspekt gesetzt oder da Pfeiler eingeschlagen?
Wir haben die Organisation verkleinert und der Zufall, vielleicht auch ein bisschen nachgeholfen, nein, hat es wollen, dass unsere PMO, die das gemacht hat, auch schon mal bei uns Kommunikationsverantwortliche war und somit auch in Personalunion dann zu dem Zeitpunkt auch Kommunikationsabteilung geführt hat.
Also das geht zwei Flüge auf einen Schlag, wie man so salopp dann sagt. Bleiben noch bei den Herausforderungen. Das hat mich noch interessiert, weil ich könnte jetzt behaupten, du bist einer von den ganz wenigen, der entspannt in ein Gespräch gehen mit einem Headhunter, mit einer Headhunterin, der dann allenfalls noch fragt, was haben sie schon für Herausforderungen gestemmt? Dann kannst du sagen, es sind doch ein paar, der Stefan hat es am Anfang gesagt, nicht alle bei sich im CV haben. Welche findest du, wären da speziell erwähnenswert?
Für mich ist schon das Thema, einerseits mit den Menschen zu arbeiten, sprich das Thema Motivation, das enorm im Zentrum steht. Man darf nicht vergessen, oder? Wir sind ein sehr kundennähes Business und die Emotionen, die haben ja nicht nur die Mitarbeiter für sich selber, sondern die kommen auch zurückgespielt. Und das Tagesgeschäft ist definitiv sehr anspruchsvoll. Die Leute haben wahnsinnige Arbeit bewerkstelligt, weil man immer wieder auch, also manchmal ist es dann so, der Mitarbeiter, der künftig keine Stelle mehr hat, hat müssen den Kunden trösten, dass er nicht mehr gewusst hat, wo posten. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was sehr bemerkenswert und irrsinnig toll auch gelaufen ist. Also das Thema Motivation, Leadership, das man sicher mitnehmen kann, das Thema Transformation. Also wir haben natürlich auch jetzt in dieser Zeit derart viele Themenfelder können bespielen. Und zwar immer wieder auch ein bisschen neu. Und insofern auch das Thema von unserer Kundschaft wieder ausgerichtet. Oder? Auch die hat sich natürlich verändert. Wir haben, Jelmoli hat eine unheimlich grosse Datenbank gehabt, CRM. Wir haben ein sehr, sehr gutes Loyalty-Programm gehabt, wo wir sehr aktiv gearbeitet haben mit den Kunden. Das haben wir auch bis und mit noch Ende 24 hochgehalten, haben da auch nochmal investiert. Das ist auch etwas Schönes, da muss ich sagen, ist auch toll von unserer Muttergesellschaft, wenn ich wieder mit den Themen gekommen bin, dass man da auch bereit war, das nochmal zu unterstützen. So haben wir dann auch noch für das letzte Mal sarkastisch ist dann immer wieder der Begriff gefallen von Last Christmas. Da haben wir nochmal eine schöne Weihnachten, weil das, für das hat man den Jelmoli kennt. Das Märli-Tram, ein Glühweinstand draussen, noch schöne Events, so ein bisschen rein um das Konsumieren herum. Und das haben wir nochmal wirklich sehr, sehr stark zelebriert, sehr emotional auch mit unseren Kunden so abgewickelt und haben dann aber auch Kunden Ansprache und Kommunikation auf die letzte Meile bewusst nochmal angepasst
und verändert. Das ist ein ganz spannender Punkt, den du hast gesagt hast. Ihr habt das rein wirtschaftlich gesehen, ist das natürlich sicher der grösste Erfolg in den letzten zwei Jahren, oder? Dass du es geschafft hast, dass die Kunden eben trotzdem da gekommen sind. Aber sie haben sich natürlich auch dann ein bisschen ausgekühlt, oder? Man hätte sich auch können als Mitarbeiter dann das gleiche Horn blasen. Hast du das mit den Mitarbeitern ganz gezielt trainiert? Wie gehe ich mit dem um? Mit einigen Fragen von den Kunden und eben mit dieser ganz spezifischen Befindlichkeit, wenn man so will, von diesen Kunden in den letzten zwei Jahren?
Ja, wenn ich gesagt habe, wir haben sehr viele Anlässe gemacht. Und die Anlässe sind natürlich immer auch gefüllt gewesen mit gewissen Schwerpunkten, Themen. Und das Thema von der Emotionalität und von diesen Ausprägungen nach oben wie nach oben, das ist natürlich etwas sehr Zentrales gewesen, Weil, wie gesagt, es ist ja nicht nur für den Mitarbeiter, sondern dann eben auch im Wechselspiel mit dem Kunden, aber auch, das darf man nicht vergessen, mit dem Lieferant. Wir haben ganz viele Zulieferer, die sind dann aufs Mal auch vor der Herausforderung gestanden, ja, wie kann ich künftig die Voluminas, die Umsätze irgendwo wieder in Zürich platzieren.
Ja. Und, also, dass das auch mal gesagt ist, oder? Das hat dann ganz nachhaltige Auswirkungen, nicht nur auf den Moli, sondern die ganze Industrie rundum, auf alle Mitarbeiter und so weiter. Also, es ist wahrscheinlich ein nachhaltigerer Verlust, als einfach nur jetzt das geschlossene Warenhaus.
Absolut, ja. Und ich glaube, da ist es einfach nicht schwierig, aber die Herausforderung ist doch eben genau die Triage gewesen, mit wem, zu welchem Zeitpunkt kann ich wie kommunizieren. Und das haben wir effektiv auch so unterstützt und immer wieder auch thematisiert. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe es eingehend gesagt, mit den Videos, die wir gemacht haben, oder, die haben immer irgendwo auch einen Schwerpunkt gehabt. Und das ist nicht immer nur eindimensional gewesen, sondern haben das wirklich versucht, das sehr breit auch entsprechend zu thematisieren und abzubilden.
Von der Kommunikation her hat man von außen den Eindruck gehabt, da sind keine Widersprüche drin. Also ihr habt keine Widersprüche in eurer Kommunikation. Das ist etwas, das fatal ist, siehe Pandemie. Wenn der eine sagt, man trägt Maske, der andere sagt, Maske braucht es überhaupt nicht im ÖV und so, dann schaffst du Baustellen. Wie habt ihr das hergekriegt, dass ihr keine Widersprüche drin gehabt in der Kommunikationsführung?
Das ist eigentlich ein Kompliment, das Schönste sogar
vom Thema. Oder dass wir es nicht gemerkt haben. Das ist, ja, okay.
Ja. Nein, ich glaube, wir haben wirklich uns immer versucht, auch da in den Kunden und was, wie sieht es der Kunde, was ist ihm wichtig. Und ich habe gesagt, ich will eigentlich ganz bewusst auch das Thema Emotionen spielen. Ich glaube, der rationale Teil, der ist dann am Schluss gekommen. Das ist klar, wenn es dann ums Abverkaufen geht, ums Abschliessen von der Ware. Aber die Il Moli ist für jeden in der Stadt Zürich, hat irgendwo eine emotionale Berührung, eine Vergangenheit, ein Erlebnis, wo ihn geprägt hat. Ich habe selber auch viele Kundenbriefe, das ist dann von der Grossmutter, die schon dort gearbeitet hat, oder die sich einmal im Spotlight verliebt haben, der Nächste, der irgendwie den besten Gin bei uns gepostet hat. Also da gibt es ganz viel Emotionalität dahinter und ich habe gesagt, das wollen wir uns auch bewusst zum Kernpunkt von unserer Kommunikation machen. Ehrlich sein, emotional sein und einfach nochmal die Leute auffordern, nochmal die Zeit können gemeinsam geniessen.
By the way, wenn du sagst, emotionale Befindlichkeit und hat ganz eine ganz wichtige Rolle gespielt im Leben von gewissen Leuten, kannst du dich zurückerinnern? Hast du als Kind schon Il Moli, irgendeine Erinnerung an Il Moli?
Ja, eben wie alle, oder? Ich meine, ich mag mich erinnern, wo ich als Kind auch natürlich vor diesen Schaufenstern gestanden bin, glänzige Augen gehabt habe und einfach gestaunt habe, was es da alles zu erleben gibt. Der Samichlaus, der da war und. Das sind Sachen, die einen geprägt haben. Aber dann auch als Jugendlicher, wo noch das Zeitalter war, wo wirklich noch Schallplatten und Zierfisch und alles Mögliche verkauft worden ist, kann man sich heute mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Aber das ist sicher das, was mich auch mit dem Il Moli verbunden hat.
Und wie hast du persönlich so die Balance zwischen emotionaler Betroffenheit mit all den Menschen, die dir anvertraut waren und all dem, was da passiert, und dem professionellen Vorgehen, Handeln und Umsetzen gefunden?
Also man muss sich bewusst sein, dass man natürlich als Leader in so einer Situation, in so einer Organisation permanent unter Beobachtung steht. Also jede Bewegung, alles wird ein bisschen interpretiert und sicher auch kommentiert, aber das ist mir ein weniger zu mir angekommen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da ist es wirklich auch wichtig, als vor das Stichwort professionell, ich glaube, dass man da irgendwo auch ansteht, eine Rolle spielt, wo man aber authentisch ist, wo man glaubwürdig ist, wo eben nicht Theater, sondern man ist sich seiner Verantwortung und dieser Rolle bewusst. Das ist ganz, ganz wichtig. Persönlich habe ich immer geschaut, dass ich irgendwo so ein bisschen im Privaten mich ein bisschen ausbalancieren konnte, wieder mal ein bisschen Berge, Sonne genossen und somit auch dann mit voller Kraft wieder zurückkommen. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, muss man noch mit erwähnen. Ich bin natürlich noch nicht so lange dabei wie viele von unseren Mitarbeitern. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen noch eine emotionalere Distanz gegeben, als wenn jemand einfach schon über Dekaden in diesem Unternehmen tätig war.
Emotionen sind jetzt ein paar Mal erwähnt worden. Wo hat es Widerstand gegeben?
Ich glaube, am Anfang hat es ganz viel und breit abgestützt natürlich Widerstand. Wir haben Mitarbeiter gehabt, die haben das gar nicht wollen akzeptieren, die haben sich das gar nicht können vorstellen, dass das effektiv so wird passieren. Und da war es an uns gewesen, einfach da permanent auch dran zu arbeiten, Gespräche führen, zuzuhören, auch da wieder und da versuchen, die Widerstand auch punktuell aufzubrechen, sodass es nachher eben auch flächendeckend wieder ausbalanciert war.
Bei dir hat die Woche auch nur 7 Tage und wie wir salopp haben gesehen, 7x24 in dem Sinn. Du hast aber noch ganz andere Stakeholders oder Anspruchsgruppen ja gehabt als Kundin und Kunde. Du hast Lieferanten erwähnt oder Zulieferer, Lieferanten. Wie hast du das gemanagt? All die Erwartungen, Befindlichkeiten von verschiedensten Stakeholders?
Ja, was mir sicher zu gut gekommen ist, ich bin jetzt doch schon über bald 30 Jahre und über 20 Jahre als C-Level in dem Medien hin. Ich habe natürlich sehr ein enges Netzwerk auch auf dieser Seite. Und das hat dazu geführt, dass ich mit vielen sehr gute Gespräche können führen konnte. Sehr viel Vertrauen. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was man sich aufbauen hat über die vergangenen Jahre als Person. In jeder Situation auch irgendwo auch mit einer gewissen Ehrlichkeit, der Transparenz. Nicht irgendwo Sex für ein Aufkaufen, sondern ich glaube, ich bin sehr direkt auf sie zu, habe die Auslegeordnung gemacht und dann haben wir gemeinsame Lösungen gefunden.
Spannend. Weil doch teilweise die Leute in der heutigen Zeit lächeln, wenn man sagt, Vertrauen im Sinne von Trust Management ist immer noch eine Grösse, auch in dieser schnelllebigen Zeit. Vertrauen heisst ja nicht blauäugig sein und sich über den Tisch ziehen lassen, sondern heisst, können gewisse zukünftige Berechenbarkeit sicherstellen mit den Leuten zusammen. Jetzt, du sagst, du bist schon lange in diesem Metier auch, in führenden Funktionen. Werfen wir mal einen Blick auf die Bahnhofstrasse. Ich sage jetzt salopp so. Dort eine Automarke, die sich positioniert. Auf der anderen Seite von der Strasse auch eine Automarke. Wird das ein Automeilen in Zürich? Oder was ist so mittelfristig deine Einschätzung zum Detailhandel in der Bahnhofstrasse?
Sicher eine sehr zentrale Frage und man merkt ja, in der Welt des Detailhandels ist unheimlich viel in der Veränderung und gerade in den letzten Wochen und Monaten noch viel mehr. Marken kommen, Marken verschwinden, sie werden gekauft, sie werden verkauft, es gibt wenig Neues und wenn, dann ist es so ein bisschen monochrom. Ich beobachte im Moment einfach eine wahnsinnig spannende Zeit. Nehmen wir das Beispiel der Globus, der sich neu positioniert, neu entwickelt. Wir haben Grieder, der zu Bongenie wird, gleichzeitig auch mit einem neuen Standort in Verbindung. Wir haben den Paradeplatz, der komplett umgemodelt wird, die UBS, die dort ein spannendes Konzept erstellt, wie aber auch der Jelmoli nach dieser Umbauphase das Gebäude natürlich im Multi-News-Konzept nochmal anders daherkommt. Also ich glaube, es wird spannend und ich glaube, das braucht es auch. Die Stadt Zürich ist attraktiv, wenn es nicht monochrom ist, sondern divers. Es braucht verschiedene Angebote. Oder? Es ist ja schlussendlich in die Stadt gehen, soll ja auch ein Erlebnis sein. Gehen essen, gehen geniessen und eben auch ein bisschen verschiedene Sachen können zu sehen und zu erleben. Und das ist nicht nur, wenn Urenbutik an Urenbutik oder nur noch Luxus an Luxus ist, sondern, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, die Diversität ist wichtig. Es braucht aber auch einen gewissen Local Approach. Oder? Es kann nicht nur eben vertikale Unternehmen sein, wo ich jeder andere Einkaufsmeilen rechts und links auch haben. Das wär falsch, das ist gefährlich. Und ich glaube, aber das ist meine Überzeugung, so ein demokratischer Ansatz tut auch gut. Sprich halt wirklich auch von der Preispositionierung her von bis, weil die Stadt braucht einfach Leute, weil Menschen faszinieren die Menschen. Und wenn es das hat, glaube ich, dann wird auch natürlich die Innenstädte absolute Berechtigung haben und der Retail per se auch.
Aber von bis, sorry Stefan, von bis kann ja dann nicht die Mieterwartung oder Mietzinsforderung, die teilweise ja dann im Zentrum bestimmt zahlen. Also ist schon rein schon von der wirtschaftlichen Seite her, ist ein kleines von bis.
Ja, das ist sicher ein Challenge. Also ich gehe einfach davon aus, dass gewisse Formate kleiner werden. Aufgrund natürlich einerseits von den Mieten. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich heute auch so, dass ein moderner Retailer nicht nur physisch sich präsentiert, sondern über den digitalen Kanal da auch im Omnichannel-Verfahren sich da kann entsprechend einrichten. Und das führt dazu, dass man halt vielleicht mal mehr ein bisschen Showrooming, nochmals Erlebnis halt auf weniger Fläche tut. Darstellen. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Schlüssel, wie man sich als Retailer künftig kann und sollte aufstellen.
Reto, es gehen jetzt zwei Jahre, die letzten zwei Jahre von Jeanmoly, hast du die Geschichte von Jeanmoly mitschreiben dürfen. Angenommen, du würdest ein Buch schreiben über die letzten zwei Jahre von und bei Jeanmoly. Was würde das Buch für einen Titel tragen?
Es ist jetzt wahnsinnig schwierig, so spontan das können zu beantworten, weil es eben so vielseitig ist. Es würde auf jeden Fall ein umfangsreiches Buch sein, weil es wirklich ganz viele Storys hat. Aber ich glaube einfach so, Jeanmoly, die letzten 24 Monate ganz pragmatisch, so ein bisschen als Überschrift und dann aber ganz viele Unterkapitel, die super spannend sind.
Danke. Wir haben es gehört, ganz eine spezielle Phase mit der Fluktuation, die du erwähnt hast. Aus deiner Sicht zusammengefasst, die wichtigsten Learnings, Takeaways oder einfach auch Erkenntnisse auf gut Deutsch aus dieser speziellen Phase?
Das Thema Leadership und Kommunikation, das wir angesprochen haben, die Offenheit, die Ehrlichkeit, die Klarheit aber auch in der Botschaft, mag sie noch so hart sein, aber ich glaube, das ist einfach das, was einem hilft. Und sicher nicht irgendwo Salamitaktik, sondern möglichst zeitnah das Ganze. Dann aktiv zuhören, wo sicher etwas ist, um gemeinsam Lösungen zu finden, über verschiedene Anspruchsgruppen. Eben Fakten und Klarheit, die einfach auch die Unsicherheit unterbinden und die ganze Gerüchte und Ängste, die da wieder daraus entstehen. Also ich glaube, darum wirklich ganz, ganz elementar. Mitarbeiter entwickeln, begleiten. Also wir haben natürlich auch in dieser Zeit ganz viele kreative Ansätze gehabt, weil wir ja immer so ein bisschen die zwei Herzen in der Brust gehabt haben. Wir haben es dem Mitarbeiter wahnsinnig gönnt, wenn er einen Job gefunden hat. Ich habe immer gesagt, es muss der nächste logische, gute Schritt für dich sein. Was nicht darf sein, ist irgendwie eine Veränderung aus einer Angst raus oder aus einer Hektik. Wir haben zwei Jahre Zeit gehabt und der Mitarbeiter hat zwei Jahre Zeit gehabt, um etwas zu finden. Und ich glaube, das war auch ein wahnsinnig grosser Vorteil gewesen. Und da haben wir sie auch begleitet. Oder? Wir haben Jobbörsen gemacht als Beispiel. Wir haben ihnen Ausbildungsbeiträge gezahlt. Oder, das ist mein Lieblingsbeispiel, natürlich auch versucht, eine kreative Lösung. Ich hatte einen Herrenverkäufer gehabt, der hat Zeit seines Lebens war der Herrenverkäufer gewesen. Und dann habe ich mit ihm das Gespräch gehabt. Und dann sagte er mir, du, in meiner Freizeit bin ich ein passionierter Marathonläufer. Und dann habe ich gesagt, ja, ob es für ihn mal etwas wäre, was ich mir vorstellen könnte. Ich meine, wir haben eine riesige Laufabteilung im vierten Stock oben gehabt. Ob das etwas wäre für ihn, für die letzten zwei Jahre, da könnte er nämlich noch mal wahnsinnig viel mitnehmen, könnte seine Passion irgendwo mit dem Beruflichen verbinden. Plus ist er nachher im Arbeitsmarkt natürlich einfach viel breiter aufgestellt. Und so ist es dann gekommen. Und ich habe wahnsinnig gefreut, dass der heute im Sportgeschäft so tätig ist.
Also hat er schon einen neuen Job.
Hat einen neuen Job gehabt. Das ist irrsinnig schön.
Reto Brecker, an dieser Stelle vielen Dank fürs Teilen und den speziellen Blick in die Kulissen. Für Kundinnen und Kunden geht jetzt eine besondere Geschichte zu Ende. Dir und dem ganzen Jeanmoly-Team wünschen wir jetzt auf der neuen Reise natürlich alles Gute und viel Erfolg. Allen, die bei der heutigen speziellen HWC-Podcast-Episode dabei waren, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Querdenken, fürs Durchdenken und fürs Mitnehmen bei Stefan und
Stefan.
Hast du Lust auf mehr von dir zu wissen rund um Themen Kommunikation, Marketing, Management und Leadership? An der HWC haben wir ein vielseitiges Studienangebot. Alle Infos findest du auf www.fh-hwz.ch.